NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
23. März 1869. Der Todestag des Volksliedforschers Anton Wilhelm von Zuckerl-Maglio.
Anton Wilhelm Florentin von Zuckerl-Maglio. Was für ein klangvoller Name. Italienische Vorfahren, Jahrgang 1803. Ein Mann mit vielen Talenten. Hobby-Naturforscher, Hobby-Musikkritiker, Volksliedsammler, zufälliger Mitentdecker des Neandertalers. Bekannt mit Mendelssohn und Schumann. Er veröffentlicht unter vielen Pseudonymen. Wilhelm von Waldbrühl, Dorfküster Wedel oder Schulmeister Wedel. Zuckerl-Maglio hat keinen festen Wohnsitz, kein Vermögen, ist immer unterwegs, gesellig, doch nie verheiratet. Ein Mann mit vielen gescheiterten großen Plänen und doch mit einem Plan, der aufgeht. Denn Zuckerl-Maglio ist der einflussreichste Volksliedsammler des 19. Jahrhunderts. Das bekannteste Lied aus seiner Sammlung, Deutsche Volkslieder mit ihren Originalweisen, heißt:
Kein schöner Land in dieser Zeit, als hier das unsere weit und breit, wo wir uns finden wohl unter Linden zur Abendzeit.
Natur, Heimat, das Zusammensein mit Gleichgesinnten, eine Portion Wehmut und Glaube. Dieses Lied vereinigt viele typisch romantische und typisch deutsche Elemente. Darum wird es so beliebt. Das Glockenspiel von »Kein schöner Land« erklingt jeden Tag am Zuckerl-Maglio-Denkmal direkt hinter der Kirche in seinem Geburtsort Waldbröl im Bergischen Land,
der zwischen dem Agger und dem Siegtale auf der Höhe des Gebirges liegt.
Hier wird er 1803 geboren. In seinem Elternhaus ist heute das Informationsbüro des Bürgervereins Wir für Waldbröl untergebracht. Es ist ein schönes bergisches Fachwerkhaus. Die Fassade ist mit schwarzen Schieferplatten verkleidet. Es hat grüne Fensterläden.
Ich habe immer den Wunsch gehabt, hier mal eine Gedenkstätte zu errichten, im Geburtshaus selber.
Der Zuckerl-Maglio-Forscher Gregor Kugelmeier.
Er hat am Niederrhein gesammelt, von Köln angefangen bis nach Emmerich-Kleve, aber vor allem auch hier im Bergischen. Und da hat er Gewehrsleute gehabt.
Feins Liebchen, du sollst mir nicht barfuß gehen, du zertrittst dir die zarten Füßlein schön.
Von ihnen hört er Lieder wie Feins Liebchen, du sollst mir nicht barfuß gehen, Verstohlen geht der Mond auf, Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht oder Die Blümelein, sie schlafen. Zuckerl-Maglio stellt die erste Gesamtausgabe der deutschen Volksliedweisen zusammen. Den ersten Band editiert er 1838 noch zusammen mit einem Mitherausgeber, den zweiten 1840 dann allein. Die Sammlung enthält knapp 700 Melodien und Texte.
Was zog er aus seiner Tasche fein? Mein Herz von Gold, ein Ringelein.
Doch Zuckerl-Maglio hat nicht Musik studiert. Er wird mehr von seiner Begeisterung als von Fachkenntnis angetrieben. Ganz anders als sein Zeitgenosse, der akademische Volksliedsammler Ludwig Erck. In ihm hat Zuckerl-Maglio zeitlebens einen Erzfeind.
Unter den vielen deutschen Volksliedsammlungen ist wohl nicht eine aufzuweisen, die mit mehr Geflunker aufgetreten wäre. Keine hat dem Aufkommen des echten deutschen Volkslieds durch Unfug jedmöglicher Art mehr Unheil bereitet.
Erck hat zusammen mit seinem Kollegen Böhme selbst eine konkurrierende Volksliedsammlung herausgebracht.
Das ist ihm dann zum Verhängnis geworden, als Erck und Böhme dann meinten, sie hätten Fälschung gefunden.
Das hat zu Zuckerl-Maglios Ruf bis heute geschadet. Doch an den Vorwürfen ist nichts dran.
Keine der Weisen, die den Wert und die Eigenart der Sammlung ausmachen, hat Zuckerl-Maglio geschaffen.
Diese Melodien und Texte selbst zu verfassen, das hätte sich zu Zuckerl-Maglio nie zugetraut.
Verstohlen geht der Mond auf.
Ich hatte die schönen Weisen gehört und aufgeschrieben, hatte die Worte nicht mit aufgefasst oder nur sehr mangelhaft auffassen können. Zudem legte ich denselben damals noch keinen besonderen Wert bei. Es nahmen mich nur die wundervollen, eigentümlichen Gesangsweisen in Anspruch.
Mir steigt die blaue Luft hindurch,
Später habe ich dann auch versucht, die Worte nach dem Volkssinne herzustellen, Bei vielen ging das nur mangelhaft, doch ist die Hauptsache, die Weise, der Inhalt des Liedes getreu wiedergegeben.
Der Zugamaljo war kein Fälscher.
Auch wenn sein unkonventionelles Vorgehen den heutigen wissenschaftlichen Kriterien nicht entspricht.
Aber Fälschung war weder ein Komponist noch ein Fälscher.
Was den wissenschaftlichen Sammler Ludwig Erck damals besonders geärgert haben dürfte, zu Calmaglios Sammlung wird viel beliebter als seine eigene. Das liegt vor allem an Johannes Brahms.
Ich kann mich für die gar so philiströsen Texte und Melodien, wie sie seit Erck und Böhme so gepflegt werden, gar nicht interessieren. Ich zeige solche Gedichte und Melodien, die mir schön erscheinen und seit längster Zeit lieb und wert sind. Über den Streit echt oder unecht komme ich leicht hinweg.
Brahms hat etwa 4/5 seiner deutschen Volkslieder aus zu Calmaglios Sammlung entnommen. Seine Spuren finden sich aber nicht nur dort. Der zweite Satz der ersten Klaviersonate von Johannes Brahms besteht aus Variationen über die Melodie des Liedes »Verstohlen geht der Mond auf« aus zu Calmaglios Sammlung. Volkslieder hat zu Calmaglio also gesammelt. Doch wie ist er dazu gekommen und was ist mit seinen vielen anderen Talenten? Bereits in seinem ersten Lebensjahr zieht zu Calmaglios Familie aus Waldbröl nach Opladen. Anton Wilhelm geht in Köln zur Schule. Kurt May vom Bürgerverein Wir für Waldbröl.
Er hat mit seinem Bruder in Heidelberg studiert. Er hatte eigentlich eine Universitätskarriere vor Augen gehabt. Dann haben sich die Eltern getrennt und der finanzielle Rückhalt war nicht mehr da.
Die Heidelberger Zeit von 1826 bis 1829 ist prägend. Sein Bruder Vinzenz und er gehören zum Kreis der jungen Romantiker um den Juraprofessor Anton Thibault. Zu Calmaglio vertieft sich in Volkslieder und in die deutsche Mythologie.
Dieses Germanisierende. Ja. Ja. Er hatte in Heidelberg auch den Spitznamen der große Wotan.
Sein Bruder Vinzenz heißt der kleine Wotan. Sein Hang zum Germanisieren nimmt skurrile Züge an.
Er hat ja zu allen Mozart-Opern einen neuen Text geschrieben. Aus der deutschen Geschichte, aus den Sagen, weil eben diese italienischen Motive nicht deutsch genug waren.
Weil kein Geld mehr von den Eltern kommt, bricht er sein Studium notgedrungen ab.
Dann hat man eben über Beziehungen seines Onkels eine Hauslehrerstelle bei diesem Fürsten Gortschakow verschafft. Und weil der Adel, auch der russische, französisch international war, ist er dann vorher noch ein Jahr zu Verwandten ins Elsass gegangen, um seine Französischkenntnisse aufzupolieren.
Fürst Gortschakow ist nicht irgendein Adliger, sondern der österreichische Botschafter, später sogar der Außenminister des russischen Zaren. Als Hauslehrer von Gortschakows Sohn unternimmt er weite Reisen. Auch in Polen verfolgt zu Calmaglio sein Volkslied Steckenpferd weiter.
Unter dem Titel die slawische Balalaika, da hat er russische, ukrainische Melodien und polnische auch dazu genommen.
8 Jahre hat zu Calmaglio ein gutes Auskommen. Er lernt Diplomaten, Fürsten und Gelehrte kennen, lernt sogar Persisch bei einem Dolmetscher des Fürsten Gortschakow. Zu Calmaglio erhält 2 Ehrendoktortitel und Zar Nikolaus I. ernennt ihn zum kaiserlichen Professor. Nach 8 Jahren ist es aus mit dem Wohlstand und er kehrt zurück zu seiner Familie ins Bergische Land. Heimatforscher Kurt May.
Das war ja immer ein Wechsel von Hauslehrertätigkeit, wobei er auch dann immer eine sehr intensive Beziehung zu der Familie hatte. Und wenn die Kinder halt eben aus dem Alter rausgewachsen waren, dann hatte er auch wieder eine Phase, wo er sich bei Freunden aufhielt, bei Verwandten und sich mit den Dingen beschäftigte, die ihm so interessant erschienen in dieser Gegend. Und wenn das Geld dann, er hat ja bescheiden gelebt, ja, wenn das dann aufgebraucht war, musste er wieder eine bezahlte Stellung annehmen.
Seine Neugier als Privatgelehrter ist umfassend.
Von den Naturwissenschaften über Kunst, Literatur, Theater, Geschichte, die ganze Bandbreite.
Wenn ihn etwas packt, dann nie nur theoretisch, sondern immer
aus einem Anlass, aus einer Begegnung.
So kommt es etwa dazu,
dass er ein Wörterbuch der mittelalterlichen Baukunst geschrieben hat, dass er mit seinen Schülern Pflanzen bestimmt hat, geologische Strukturen bestimmt hat, dass er ja vor allen Dingen auch in seiner Pädagogik sehr modern war. Ja? Nicht nur die trockene Stubengelehrsamkeit, sondern raus in die Natur.
Von sturem Auswendiglernen hält er nichts.
Seine Schüler waren alle sportlich fit und gut zu Fuß.
Auch der Sohn von Fürst Gortschakow lernt erst einmal Reiten und Schwimmen. Noch von Polen aus wird zu Kalmaljo als Autor für Robert Schumanns neue Zeitschrift für Musik tätig. Als Dorfküster Wedel schreibt er schwärmerisch über Musik.
Schumann hat ihm die Ehre angetan, ihn zu seinen Davidsbündlern zu tun.
Und fast hätte Schumann ihm seine berühmte Sammlung Kinderszenen gewidmet. Doch es bleibt bei einer Absichtsbekundung. Wegen seiner Deutschtümelei und seines konservativen Musikgeschmacks bekommt zu Kalmaljo zunehmend Probleme mit Schumann.
Er hat musikalische Begriffe verdeutschen wollen, zum Beispiel für das Orchester Bardit, altgermanischer Name für sowas. Für die Tonbühne, ne? Da ist ihm aber Robert Schumann in die Quere gekommen.
Den Verriss einer Ouvertüre von Hector Berlioz hat Schumann nicht mehr abdrucken wollen. Und noch einen Berühmten lernt er kennen und es wird nichts draus. Felix Mendelssohn. Der leitet Konzerte bei den Rheinischen Musikfesten, wo zu Kalmaljo im Chor singt. Die beiden freunden sich an.
Dann aber kam diese Geschichte, wo zu Kalmaljo Mendelssohn Texte angeboten hat, die zu vertonen. Da hat sich Mendelssohn geweigert.
Zu Kalmaljos Drama Schwanenritter ist Mendelssohn schlicht zu deutschtümelnd.
Er war eigentlich Nationalliberaler. Es gab auch Versuche, ihn in die Paulskirchenversammlung zu wählen. Erst wollte er nicht, dann wollte man ihn nicht. Und er war hinterher auch ganz zufrieden, dass er da nicht gelandet war, obwohl er eigentlich überall mitreden wollte.
Die vielen gescheiterten Pläne und die Zurückweisung durch die Großen seiner Zeit haben sein heiteres Gemüt nicht beeindruckt. 1840, zurück aus Polen, schreibt zu Kalmaljo etwa:
Der Frühling spielte leise in den Büschen, das erste Grün überzog die Hecken, von allen Zweigen grüßte mich der Vogelgesang, als ob er auf mich gewartet hätte. Ich hatte nun meine Lieben alle wieder aufzusuchen, von einem Orte zum anderen zu fliegen, die alten Bande wieder fester zu knüpfen.
Er nimmt sein Pendeln von Hauslehrerstelle zu Hauslehrerstelle wieder auf. Einer seiner Schüler, Karl Fuhlrott, wird später Archäologe. Gemeinsam gehen sie auf Wanderungen. 1856 finden Arbeiter seltsame Knochen in einer Höhle im Neandertal bei Düsseldorf, die sie den beiden zeigen.
Die Knochen bestanden aus dem oberen Teile des Schädels, den Bein- und Armknochen sowie einigen Wirbeln.
Er war mehr oder weniger aus Zufall dabei bei diesen Ausgrabungen. Und dann haben auch die Arbeiter, die da mitgeholfen haben, haben später bestätigt, dass da ein Herr war mit einem Vollbart und italienischem Namen.
Alle fragen sich, was das wohl für Knochen sind. Zu Kalmaljo hat als einer der ersten die richtige Vermutung.
Die Knochen, die keinem großen, aber einem sehr stämmigen Wesen angehört haben müssen, wie die Schädelgestalt, bewogen mich auf der Stelle, den Fund für einen Vorsintflutlichen zu erkennen, obschon Fuhlrott sehr vorsichtig diese Erklärung umging.
Als Mitentdecker des Neandertalers leistet zu Kalmaljo seinen Beitrag nicht nur zur Musikgeschichte, sondern auch zur Geschichte der Naturwissenschaften. Im Alter zieht er zu seinem Bruder Vinzenz.
Er arbeitete alle Tage an Novellen, publizistischen Sachen, Gedichten, stets in jugendlicher Frische und besuchte von hier aus viele Freunde.
Während eines längeren Aufenthalts bei Freunden im Sauerland stirbt zu Kalmaljo heute vor 150 Jahren am 23. März 1869 ganz überraschend.
Ist natürlich auch nicht allzu viel von ihm persönlich erhalten. Also wer kein Zuhause hat, sammelt keinen dauerhaften Besitz.
Anton Wilhelm Florentin von zu Kalmaljo wird knapp 66 Jahre alt.
Er ging, obwohl übermüdet, heiter singend zu Bette und wurde anderen Morgens als starre Leiche gefunden, ohne die mindeste Spur von Schmerz, das edle Antlitz heiter lächelnd wie im Leben. Ein Herzschlag hatte ihn, wahrscheinlich im Beginne der Nacht, getroffen.
Zeitzeichen erinnerte Walter Liedtke an Anton Wilhelm von zu Kalmaljo, der heute vor 150 Jahren gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.